In der Bibel finden wir ganz viele Bilder, Gleichnisse, Vergleiche. Einfach weil man mit einem Gleichnis den Gedanken vielleicht besser greifbar machen kann. Unser Jesus hat ja ganz viele Gleichnisse erzählt. Und ja, Vergleiche helfen einem dabei, irgendwie einen Sachverhalt besser zu verstehen. Und in unserem heutigen Bibelabschnitt, da werden auch einige Vergleiche bzw. Bilder verwendet. Es geht um Babys, es geht um Steine, es geht um Priester. Und lasst uns mal den Text zusammen lesen. 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 10. So legt also alle Bosheit und alle Falschheit, die Heuchelei, den Neid und alle Verleumdungssucht ab und tragt wie neugeborene Kinder nach der geistigen, lauteren Milch verlangen, damit ihr durch sie zur Errettung heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Wenn ihr zu ihm, dem lebendigen Stein, herantretet, der von den Menschen zwar als unbrauchbar verworfen, bei Gott aber als ein auserwähltes Kleinod gilt, so werdet auch ihr selbst als lebendige Bausteine zu einem geistlichen Hause, zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott durch Jesus Christus wohlgefällig sind. In der Schrift heißt es ja, seht, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen kostbaren Eckstein, und wer auf ihn sein Vertrauen setzt, wird nimmermehr zuschanden werden. Euch also, die ihr Vertrauen besitzt, wird das kostbare Gut zuteil. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden und damit zu einem Stein des Anstoßes und zum Felsen des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm in ihrem Ungehorsam gegen das Wort, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk und soll die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Euch, die ihr vordem ein Nichtvolk wart, jetzt aber das Volk Gottes seid, einst ohne Gottes Erbarmen, jetzt aber reich an Gottes Erbarmen. Ich habe die Predigt heute einfach mal genannt: Babys, Steine, Priester. Und drei Punkte wollen wir uns anschauen. Der erste Punkt heißt, sei ein Baby. Der zweite heißt, der Eckstein und seine Nachfolger. Und der dritte, Priester sein, eine hohe Berufung. Aber bevor ich mit der Predigt einsteige, würde ich gerne noch beten. Ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Wort immer noch aktuell ist, wo es schon vor vielen tausend Jahren oder vor Jahrhunderten aufgeschrieben wurde. Danke dafür, dass es uns einfach immer noch was zu sagen hat, auch heute. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen, dass du zu uns reden kannst und dass wir auch das umsetzen können, was du in unserem Leben verändern möchtest. Bitte gib du mir die richtigen Worte, um das zu verkünden, was du zu sagen hast. Amen. Bei uns zu Hause gibt es zurzeit ein Thema, das uns alle recht stark beschäftigt. Ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, wenn ihr meine Frau anschaut. Es geht um das Baby, das sich da in ihrem Bauch mehr oder weniger gut versteckt. Und wir freuen uns riesig auf dieses Baby und wir reden darüber und freuen uns drauf, da in einigen Wochen dann so ein süßes kleines Bündel im Arm halten zu dürfen, an dem wir uns freuen können. Und der Petrus, der gebraucht in seinem Brief auch das Bild von dem Baby, besser gesagt von dem Neugeborenen, im Vers 2 spricht er davon, um seinen Lesern klarzumachen, wie sie sich verhalten sollen. Er spricht davon, dass sie wie neugeborene Kinder begierig sein sollen nach der Milch. Mit der Milch ist das Wort Gottes gemeint. Und so ein Neugeborenes, das hat natürlich, oder so ein Baby, das hat diesen Drang. Das braucht eigentlich gar nicht viel, das Baby. Das möchte mal kuscheln, das möchte mal die Windel gewechselt bekommen, das möchte schlafen, aber es möchte vor allem trinken. Trinken und wachsen. Von daher passt dieses Bild sehr gut mit dem Neugeborenen. Und ich denke auch für das, was er im Vers 1 beschreibt, passt dieses Bild des Neugeborenen sehr gut. Weil dort heißt es ja, so legt also alle Bosheit und alle Falschheit, die Heuchelei, den Neid und alle Verleumdungssucht ab. Ich denke, wenn es Menschen auf dieser Erde gibt, die frei von diesen Dingen sind, dann sind es Neugeborene. Natürlich wissen wir, dass das Böse auch schon in ihren Herzen drinsteckt. Wir wissen, die Bibel sagt uns, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Unser Kind ist das Kind von sündigen Eltern, deswegen kann es auch nicht anders, als irgendwann in diese Richtung auch zu gehen. Aber es hat, wenn es dann neu geboren ist, noch selbst keine Sünde begangen, keine Tatsünde. Also ist was vom, denke ich, Unschuldigsten, was man sich vorstellen kann, so ein neugeborenes Baby. In diesem Sinne möchte ich auch die Überschrift vom ersten Punkt verstanden wissen, sei ein Baby, heißt nicht, schreit und macht die Windel voll oder irgendwas, sondern heißt, haltet euch fern vom Bösen und seid begierig nach der Milch. Und wie schon gesagt, diese Milch, die Petrus hier meint, das ist das Wort Gottes. Der Vers 1 steht in meiner Übersetzung folgendermaßen: So legt also alle Bosheit und alle Falschheit, die Heuchelei, den Neid und alle Verleumdungssucht ab. Das sollen wir ablegen. In der Wuppertaler Studienbibel, da wird der Vers aber etwas anders übersetzt, und zwar folgendermaßen: Nachdem ihr nun alle Schlechtigkeit und alle Verschlagenheit und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede abgelegt habt. Also in der einen Übersetzung wird gesagt, legt es ab, in der anderen, das habt ihr schon abgelegt. Und jetzt ist natürlich die Frage, an wen halten wir uns denn, was stimmt denn da? Haben wir denn die bösen Dinge schon abgelegt oder muss ich sie noch ablegen? Ich würde sagen, die Antwort ist beides. So wie ich das mit Kommentaren aus dem Text erschlossen habe, geht es hier im griechischen Grundtext, den ich hier leider nicht lesen kann, weil ich kein Griechisch kann, wird da eine Form verwendet, die wir so im Deutschen, soweit ich weiß, gar nicht haben. Und zwar wird da was beschrieben, was in der Vergangenheit geschehen ist, das aber sich immer weiter fortsetzt. Also das ist geschehen und es hat aber immer noch Auswirkungen auf jetzt und es setzt sich auch irgendwie weiter fort. Vielleicht ist es vergleichbar mit dem, zum Beispiel Vater werden. Also zu einem bestimmten Zeitpunkt, das war der 16. Mai 2011, da bin ich zum ersten Mal Vater geworden. Da ist unser erster Sohn geboren und seither bin ich Vater. Das ist einfach so. Aber ich stehe auch täglich in der Verantwortung, diese Vaterrolle auch zu leben, die Verantwortung zu übernehmen und auch ein guter Vater zu sein. Und ich denke, so ist es hier auch zu verstehen. Es gab, wenn wir echte Christen sind, wenn wir wiedergeboren sind, dann gab es den Punkt in unserem Leben, in dem wir umgekehrt sind vom alten Leben, wo wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben. Und zu diesem Zeitpunkt, da haben wir grundsätzlich das Böse abgelegt. Wir sind umgekehrt, wir sind nicht mehr auf dem Weg ins Verderben, sondern wir sind auf dem Weg zu Gott. Wir haben diese Beziehung wieder zu Gott, zu der wir eigentlich geschaffen sind. Aber in meinem täglichen Leben, da bin ich dann doch wieder herausgefordert, dieses abgelegt haben auch zu leben, in dieser neuen Identität sozusagen zu leben. In der Wuppertaler Studienbibel wird es recht schön ausgedrückt, ich lese es euch einfach mal vor. Wenn also Jünger Jesu daran erinnert werden, dass sie den alten Menschen ausgezogen und damit alle Schlechtigkeit und Bosheit abgelegt haben, dann heißt das, jetzt geht es nicht mehr um den früheren, aussichtslosen Kampf gegen die Sünde, nicht mehr um moralische Anstrengung, nicht mehr um geistliche Klimmzüge, durch die man sich zu bessern sucht. Stattdessen gilt es, im Glauben einfach damit zu rechnen, dass die Erlösten tot sind für die Sünde, weil die Sünde aufgrund des Opfers Jesu keinen Rechtsanspruch mehr an sie hat. Dementsprechend schließt die griechische Formulierung, und wörtlich heißt es wohl sowas wie abgelegt habend, nicht aus, sondern ein, dass das Ablegen der Schlechtigkeit je und je neu im Leben des Gläubigen zu geschehen hat, dass er hier also eine betonte Mahnung für die Gegenwart vorliegt. Es ist geschehen, aber ich bin auch herausgefordert, darin zu leben. Man könnte also auch das vielleicht zusammenfassend sagen, lebe deine Identität als Kind Gottes oder um noch kürzer das zu sagen, sei, was du bist. Und das ist die Mahnung an uns alle, weil die einzelnen Sünden, die hier von Petrus aufgezählt werden, die sind leider nicht nur in der Welt zu finden, nicht nur bei den Menschen, die Jesus nicht kennen oder nichts mit ihm zu tun haben wollen, sondern das gibt es auch bei Christen. Auch hier in der evangelischen Freikirche Traunreuth gibt es Bosheit, da gibt es Falschheit, da gibt es Heuchelei, da gibt es Neid, da gibt es Verleumdungssucht. Und darum gilt diese Mahnung aus Vers 1 auch jedem Einzelnen von uns. Hör auf damit und lebe deine Berufung. Ich habe vorher von dem Neugeborenen gesprochen, und so heißt ja auch der Punkt, sei ein Baby. Und der eine Aspekt des Neugeborenen ist eben dieses noch unschuldig sein, noch nichts Böses getan zu haben. Und der Hunger nach Milch ist der andere Aspekt des Neugeborenen. Und ja, wie gesagt, die Milch ist hier ein Synonym für das Wort Gottes. Und auch hier im Vers 2 haben wir wieder diese besondere griechische grammatikalische Form, die ausdrückt, dass etwas bereits geschehen ist, aber noch fortdauert bzw. fortdauern soll. Wenn ein Neugeborenes anfängt, Muttermilch zu trinken, dann kommt dieses Neugeborene relativ schnell auf den Geschmack. Weil es merkt erstens, diese Milch, die schmeckt gut und die tut auch gut. Dieses komische Gefühl, das ich davor im Bauch habe, das es vielleicht noch gar nicht so als Hunger einordnen kann, das geht weg, wenn ich diese Milch trinke. Das ist super. Und dann will das Neugeborene immer wieder Milch und immer wieder, weil es gelernt hat, das tut mir gut. Und wenn wir uns als Christen auch mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann merken wir auch, dass uns das gut tut. Wir schmecken sozusagen, dass der Herr freundlich ist, wenn wir ihn in seinem Wort immer mehr kennenlernen. So wie das Neugeborene lernt, dass ja, diese Milch den Hunger im Bauch stillt, so merken wir als Christen, dass das Wort Gottes den Hunger in der Seele stillt. Und in Vers 2 finden wir dann auch die Formulierung, damit ihr durch sie, und damit ist die Milch gemeint, zur Errettung heranwachst. Und wenn man jetzt nur diesen Vers hätte, dann könnte man das irgendwie missverstehen, in dem Sinne, dass man sagt, Errettung ist was, was ich durch bestimmte fromme Übungen erreichen muss. Zum Beispiel, je mehr ich Bibel lese, je mehr Predigten ich höre, je mehr Gottesdienste und Bibelstunden ich besuche, desto mehr kann ich mir die Errettung verdienen, desto mehr wachse ich dahin, dass ich wirklich errettet werde. Aber das ist kein biblischer Gedanke. Errettet werden wir einzig und allein dadurch, dass wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Und nicht durch irgendwelche Übungen, nicht durch gute Taten, nicht durch irgendwas, was wir selbst dazu beitragen könnten, sondern einzig und allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus. Aber warum steht dann dieser Vers hier, dass ihr dort hineinwachst? Ich denke, es ist folgendermaßen zu verstehen, und zwar, dass das Wachstum im Glauben ein Zeichen ist für die Errettung. Ein wiedergeborener Christ, der wird in seinem Glauben wachsen, er wird neue Erkenntnisse gewinnen, er wird Gott besser kennenlernen, er wird Sünde ablegen und so weiter. Da wird Wachstum da sein. Es ist Leben da, es ist Wachstum da. Und dazu vielleicht ein kurzes Beispiel. Es gibt ja Kunstpflanzen aus Plastik, ich glaube hier vorne haben wir auch welche stehen, ja, oder auch aus Stoff oder irgendwas anderem. Und da gibt es manche, die erkennt man relativ schnell als Kunstpflanzen. Da muss man 3 Meter davon entfernt sein und sieht, okay, das ist, glaube ich, nicht ganz echt. Aber dann gibt es auch andere Kunstpflanzen und da muss man ganz nah hingehen, die muss man anfassen, um rauszufinden, sind die jetzt echt oder sind sie nicht echt. Und manchmal fasst man sie sogar an und merkt, ich bin mir doch immer noch nicht ganz sicher, sind die jetzt echt oder nicht. Aber wo drin unterscheidet sich die Kunstpflanze von der echten Pflanze? Ganz einfach, die echte Pflanze, die lebt, die künstliche lebt nicht. Und Leben bedeutet eben Wachstum. Diese Kunstpflanze, die mag perfekt aussehen, aber sie ist tot. Und die echte Pflanze, die ist nicht immer perfekt. Da gibt es mal welke Blüten, da gibt es abgestorbene Blätter. Aber sie lebt und sie wächst. Das ist der Unterschied. Und wenn ich rausfinden will, ist eine Pflanze echt, dann kann ich, wenn ich die Zeit habe, schauen, wächst die oder wächst sie nicht. Und das jetzt übertragen auf uns, da ist die Frage, gibt es in deinem Glaubensleben Wachstum? Wenn du da zurückschaust auf die letzten Jahre und das mit jetzt vergleichst, gibt es da Wachstum? Ist da irgendwas geschehen in deinem Leben? Hast du neue Erkenntnisse gefunden? Sünde besiegt? Irgendwas, wo du sagst, okay, doch, ich sehe, da ist wirklich Wachstum da und ich kann mich daran freuen? Dann preist den Herrn. Aber wenn das nicht so ist, dann solltest du Gedanken darüber machen, an was das liegen könnte. Das heißt nicht automatisch, dass du kein echter Christ bist, denn auch ja, Pflanzen, die draußen irgendwo stehen, die können auch mal einen Wachstumsstopp haben, sage ich mal, wenn sie zu wenig Wasser haben, zu wenig Sonne, zu wenig Nährstoffe. Aber wenn man auf sein Leben als Christ schaut und sieht, Mensch, da ist gar kein Wachstum da, dann sollte man sich Gedanken machen, an was das liegt. So wie ein Baby, die Milch trinkt und wächst, sollen wir als Christen auch wachsen. Das war der erste Punkt. Sei ein Baby. Und wir kommen jetzt zum zweiten. Und der zweite heißt, der Eckstein und seine Nachfolger. Ich lese nochmal die Verse 4 bis 8. Da heißt es, wenn ihr zu ihm, dem lebendigen Stein, herantretet, der von den Menschen zwar als unbrauchbar verworfen, bei Gott aber als ein auserwähltes Kleinod gilt, so werdet auch ihr selbst als lebendige Bausteine zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott durch Jesus Christus wohlgefällig sind. In der Schrift heißt es ja, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen kostbaren Eckstein, und wer auf ihn sein Vertrauen setzt, wird nimmermehr zuschanden werden. Euch also, die ihr Vertrauen besitzt, wird das kostbare Gut zuteil. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Und damit zu einem Stein des Anstoßes und zum Felsen des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm in ihrem Ungehorsam gegen das Wort, wozu sie auch bestimmt sind. Hier werden also auch wieder verschiedene Bilder verwendet. Es geht einmal um Gebäude und es geht um verschiedene Steine, aus denen dieses Gebäude aufgebaut ist. Es gibt einen ganz besonderen Stein, den auserwählten Stein, den kostbaren Eckstein. Das ist unser Herr Jesus. Auf ihn gründet sich alles. Er gibt die Richtung vor. Und als Christen sind wir dann die kleinen, lebendigen Steine, die in dieses Gebäude mit eingebaut werden. Der Eckstein, Christus, der ist für die Christen ganz wesentlich. Denn ohne ihn, da wären sie orientierungs- und haltlos. Ohne diesen Eckstein an diesem Gebäude wird die ganze Mauer nicht halten. Und ohne Jesus wäre auch alles nichts. Und für Christen ist Jesus der Name, bei dem ihr Herz hoffentlich noch schneller schlägt, wenn sie ihn hören, wo die Augen anfangen zu leuchten. Und ist der Name, mit dem sie all diese wunderbaren Verheißungen aus Gottes Wort verbinden. Dagegen ist für Nichtchristen Jesus oft ein Ärgernis, ein Stein des Anstoßes, also einer, dessen Lehren man nicht hören will oder auch nicht befolgen möchte. Vielleicht einer, der das Leben vermiest oder der von manchen vielleicht sogar als Gefahr für die Gesellschaft gesehen wird. Und das Bild des Ecksteins passt hier eben sehr gut, denn der Eckstein gibt einerseits dem Gebäude Halt und Richtung, aber an ihm stoßen die Leute eben auch an. Wenn ich an mein Heimatdorf denke, in dem ich aufgewachsen bin, da gab es so eine Kreuzung von zwei, Hauptstraßen, wenn man das in dem Dorf so nennen darf. Und an dieser Abbiegung, wo die Hauptstraße in die andere reingeht, da stand ein Haus. Genau an dem Eck, und da war auch ein Eckstein. Und dieser Eckstein, der hatte immer wieder solche Reifenschmierer dran, so schwarze Schmierer oder irgendwelche Kratzer dran, weil eben die Leute, die um die Kurve kommen mit ihrem Auto oder LKW, da dran hängen bleiben. Und immer wenn ich an diesen Eckstein denke, dann habe ich diesen Stein da automatisch vor Augen.
Und für die Bewohner des Hauses ist der Eckstein sehr wesentlich. Wenn man den einfach wegnehmen würde, weil er jemand stört, dann würde das ganze Haus instabil werden. Also für die ist dieser Eckstein sehr wichtig. Für die Auto- und Lkw-Fahrer, die unten dran vorbeifahren, da ist er eher lästig. Und so ist Jesus auch für die einen ihr geliebter Heiland und für die anderen ein lästiges Ärgernis. An Jesus scheiden sich die Geister. Und wenn jetzt Menschen ihr Vertrauen auf Jesus setzen, dann werden sie sozusagen selbst zu Steinen. Nicht zu dem alles entscheidenden Eckstein, aber sie werden zu Steinen in Gottes Bau, nämlich in seiner Gemeinde. Sie werden zu lebendigen Steinen. Und Gott baut dann diese Steine in seiner Gemeinde ein, dort, wo er sie haben möchte. Und damals, als Petrus getrieben durch den Heiligen Geist hier diesen Brief geschrieben hat, hat er auch diesen Vergleich mit dem Hausbau und dem Eckstein gemacht. Und damals gab es ja noch keine deutsche Industrienorm, die irgendwie festgelegt hätte, wie so ein Baustein auszusehen hat. Wie lang, wie breit, wie schwer das sein muss. Damals wurde zum Hausbau einfach die Steine genommen, die man hatte. Da gab es kleine, da gab es große, da gab es dünne und dicke. Und sicherlich hat man da auch mal mit dem Hammer hingehauen und sie behauen, sodass sie da reinpassen, wo sie reinpassen sollen. Aber das waren keine Normsteine. Und so ist es ja bei uns auch. Es gibt keine genormten Christen. Wir sind unterschiedlich in unserem Aussehen, in unseren natürlichen Begabungen, in unseren geistlichen Gaben, in unseren Vorlieben, in unseren Stärken, in unseren Schwächen, in unserer Kraft, in unserer Leistungsfähigkeit. Wir sind unterschiedlich. Aber Gott möchte uns tatsächlich gebrauchen in unserer Unterschiedlichkeit. Er möchte dich gebrauchen, ganz egal, wie komisch du dir vielleicht vorkommst. Es gibt auch für dich einen Platz in Gottes Gemeinde. Und an diesem Platz möchte er genau dich haben, weil genau du dort reinpasst. Und wenn du nicht an diesem Platz bist, dann fehlst du. Dann fehlt auch der Gemeinde was. Und ein Stein, der irgendwo auf dem Feld liegt, der bringt nicht besonders viel Nutzen. Aber wenn dieser Stein benutzt wird, um daraus was zu bauen, dann kann dieser Stein Teil eines ganz wunderschönen Gebäudes werden. Und so ist auch mit dem Christsein. Christsein bedeutet nicht, als einzelner Stein irgendwo auf weiter Flur zu liegen, sondern es bedeutet, Teil einer Gemeinde zu sein. Das ist der Plan, den Gott mit Christen hat. Er möchte sie einbauen in seinen Gemeindebau. Einzelkämpfer-Christentum lehrt die Bibel uns nicht. Wir kommen zum dritten Punkt. Priester sein, eine hohe Berufung. In Vers 5 heißt es, so werdet auch ihr selbst als lebendige Bausteine zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott durch Jesus Christus wohlgefällig sind. Wir sind also einerseits Bausteine, andererseits aber auch Priester. Und im Vers 9 wird dieser Gedanke des Priestertums dann nochmal aufgegriffen. Ich lese den Vers 9. Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk und soll die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. In Punkt 2 haben wir gerade gesehen, dass wir als lebendige Steine einen Platz in Gottes Gemeindebau haben. Aber wir haben nicht nur den Platz, sondern wir haben auch den Auftrag. Und das wird jetzt mit dem Vergleich zum Priestertum nochmal deutlich. Die Priester im Alten Testament, die hatten verschiedene Aufgaben, aber eine der Hauptaufgaben war eben, die Opfer für das Volk darzubringen. Sie haben tatsächliche Tieropfer, Schlachtopfer, Brandopfer dargebracht. Im Neuen Testament ist es anders. Da geht es nicht mehr um Tieropfer, sondern da geht es eher um geistliche Opfer. Es geht um Hingabe des eigenen Lebens an Gott durch Jesus Christus. Und Hingabe bedeutet, dass ich ganz Gott gehöre und er mich gebrauchen darf, so wie er es möchte. Dass er mit mir auch tun darf, was er möchte. Und eine amerikanische Autorin, Nancy DeMoss Wohlgemuth, heißt sie, die beschreibt es in einem ihrer Bücher sehr passend. Und ich gebe zu, ich habe das Zitat vor circa 5 Jahren euch schon mal gebracht, aber wenn ihr ein ähnlich gutes Gedächtnis habt wie ich, dann tut es euch auch gut, das nochmal zu wiederholen. Ich lese euch einen kurzen Auszug aus diesem Buch von dieser Nancy vor. Das Buch heißt Hingabe. Und es geht um Opfer. Ein Prediger veranschaulichte die Dimension unseres täglichen und fortwährenden Opfers und unserer Hingabe folgendermaßen. Wir meinen, dem Herrn alles zu geben, hieße, einen 1.000-Euro-Schein auf den Tisch zu legen und zu ihm zu sagen, hier ist mein Leben, Herr, ich gebe es dir ganz. 1.000-Euro-Schein, wissen wir alle, gibt's nicht. Ja? Es gab mal 500-Euro-Scheine, die gibt's mittlerweile auch nicht mehr. Aber der Vergleich ist, denke ich, klar. Also wir denken, wir legen einen großen Betrag hin und das war's. In Wirklichkeit aber schickt er, also Gott, uns zur Bank und lässt uns den 1.000-Euro-Schein in 50-Cent-Stücke wechseln. Wir gehen durchs Leben und geben hier 50 Cent und dort 50 Cent aus. Hör zu, wenn die Nachbarskinder dir ihre Sorgen erzählen, anstatt sie wegzuschicken. Geh zu einem Treffen in deiner Gemeinde. Gib einem alten, zittrigen Mann in einem Altersheim ein Glas Wasser zu trinken. Normalerweise ist es nicht mit viel Ruhm verbunden, sein Leben Christus hinzugeben. Das Leben in Christus äußert sich in allen diesen kleinen Liebestaten, in den 50 Cent, die wir jedes Mal geben. Vielleicht bittet Gott sie, die nächste halbe Stunde zu opfern, um ihre verwitwete Schwiegermutter anzurufen, die so negativ sein kann. Oder ihren Nachmittag zu opfern, um einer Familie beim Packen für den Umzug zu helfen. Ihren Abend zu opfern, um ihrem Kind bei einem Referat für Biologie zu helfen. Oder ihren Schlaf in der Nacht zu opfern, um sich um ein krankes Kind zu kümmern. Oder ihr Wochenende zu opfern, um auf die Nachbarskinder aufzupassen. 25 Cent hier, 50 Cent da. Manchmal wird der Herr sie bitten, mehrere 50-Cent-Stücke oder sogar mehrere Euros gleichzeitig zu opfern. Anstatt diesen teuren Urlaub zu machen oder dieses Auto zu kaufen oder dieses neue Möbelstück zu kaufen, spenden sie das Geld für ein Missionsprojekt oder eine Familie in Not. Anstatt sich an ein bequemes Rentnerleben zu gewöhnen, bieten sie ihre Mithilfe bei einem Dienst in ihrer Gemeinde, in ihrem Dorf oder ihrer Stadt an. Nehmen Sie das von Gott gegebene Geschenk eines weiteren Kindes an, fahren Sie Ihren Lebensstandard herunter, um es Ihrer Frau zu ermöglichen, für die Kinder zu Hause da zu sein. Der Herr wird Sie vielleicht in regelmäßigen Abständen um ein Opfer bitten, das die vorangegangenen Opfer scheinbar alle verblassen lässt. Geben Sie Ihren sicheren Job auf und ziehen Sie mit Ihrer Familie an irgendeinen Ort, um dort dem Herrn in einer Missionsgesellschaft zu dienen. Auch wenn Sie nicht im Traum daran gedacht hätten, einmal an diesem Ort zu leben. Lassen Sie Ihren Sohn oder Ihre Tochter ziehen, um dem Herrn in einem anderen Land zu dienen, in dem der christliche Glaube nur mit Einschränkungen lebbar ist. Bleiben Sie weiterhin zu Ihrem ungläubigen Arbeitskollegen freundlich, der Sie und Ihren Glauben ständig lächerlich macht. Nehmen Sie es dankbar an, wenn Gott Ihnen ein behindertes Kind schenkt, das ständig und ein Leben lang auf Ihre Fürsorge angewiesen ist. Lassen Sie den Traum los, jemals eigene Kinder bekommen zu können. Die Opfer, um die Gott uns bittet, sind nie sinnlos, ob sie nun in die Kategorie von 50-Cent-Stücken oder 100-Euro-Scheinen fallen. Wir können sicher sein, dass jedes Opfer Gottes höheren und ewigen Absichten in unserem Leben und dem Bau an seinem Königreich dient. Wenn wir uns bewusst machen, dass jeder Gehorsamsakt in Gottes Plan von Bedeutung und alles ihm dient, werden wir zudem Freude empfangen über das Ziel, das Gott durch unsere Opfer und Gaben verfolgt. Soweit das Zitat. Es zeigt sich also in unserem Verhalten eine Opferbereitschaft. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann sind wir bereit, ja, Dinge aufzugeben, die uns davor wichtig waren, sind bereit, Jesus zu folgen bei dem, was er von uns möchte. Aber als Priester haben wir auch die Aufgabe, die in Vers 9 beschrieben wird, nämlich die Tugenden Gottes zu verkünden. Andere übersetzen auch Ruhmestaten oder Vollkommenheiten oder Herrlichkeiten Gottes. Davon sollen wir reden. Das bedeutet also, dass wir das leben, was wir auch im Gottesdienst manchmal singen, wo manchmal das Lied singen, unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank. Und das gilt nicht nur Sonntagmorgen, sondern es darf auch die ganze Woche über gelten, dass wir von diesem Gott, der uns so viel Gutes getan hat, dass wir von ihm schwärmen, ihn loben und ihn preisen. Und ich wünsche mir, dass wir solche Priester für ihn sein können. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was wir heute Morgen gehört haben. Wir sollen wie Babys sein, habe ich gesagt. Und zwar in dem Sinn, dass wir uns vom Bösen fernhalten und Hunger nach Gottes Wort und nach Gemeinschaft mit ihm haben. Dann haben wir als lebendige Steine einen Platz in Gottes Gemeinde. An diesem Platz möchte er uns haben, an diesem Platz werden wir gebraucht. Und als Priester haben wir eine hohe Berufung und wir dürfen Gott durch unser Handeln und Reden dienen. Amen.